gemacht.
Stark, also diese Überleitung war die beste, muss ich sagen. Ja, war stark.
Nicht. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Mitte, die keiner braucht, mit
Matthias Stampfl,
Konstantin Postel
und mir, Tobias Mori. Bevor wir euch wieder beglücken mit unserer Sichtweise auf die aktuellsten Themen der vergangenen Woche, eine noch viel wichtigere Frage an euch beide, wie auch an mich: Wie war die Woche?
Mega.
Zupi.
Meine Woche war wirklich gut.
Die Woche war
das Bessere ist wirklich gutes Wetter. Langsam kommt auch so der Sommer in Fahrt. Heute haben wir schon einen wunderschönen Tag. Gestern so viel geregnet und am Nachmittag. Ein Hoch beschert uns nächste Woche. Sehr viel Sonnenschein.
Immer ein bisschen geregnet. Gestern ist auch gut.
Ja, es ist ordentlich gewaschelt. Also wirklich. Na, aber verdammt gute Woche. Ich würde Woche. Und vor allem Öffnung der Gastro. Und ich war das erste Mal seit über einem halben Jahr wieder in einem Gasthaus. Und es ist.
Das war schon letzte Woche.
Ich weiß eher, aber für mich die Öffnung, okay. Die offizielle.
Für mich. Also wenn die offizielle ist, dann.
Ja, die offizielle.
Wenn ein Stampfler ins Gasthaus geht, dann ist genau. Es offiziell.
Wir müssen ja.
Beim Werner Österreich Kuchen, atmet
also,
auf. Also
bei dem Video, was ich heute gesehen habe. Na, aber es ist, nachdem wir immer Freitag aufnehmen und ich letzten Samstag das erste Mal im Gasthaus war und ich habe nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll irgendwie. Also, ja. Ich wollte mal Bier exen, wieso auch immer. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll.
Aber es ist auch ein ganz ungewohntes Gefühl. Da ist meine Woche auch sehr geprägt davon, von der Gastroöffnung. Deshalb eine solide 5,5 kann ich gleich verraten. 5,5, 5 von 5, jetzt habe ich es. 5,5 von 5 kann man vielleicht auch sagen. Also wirklich ein sehr solides Rating, weil davon ist sie wirklich stark geprägt und auch sehr positiv geprägt einfach.
Ja, cool. Ja, bei mir war es auch eine kurze Arbeitswoche.
Stimmt,
wie auch die letzte Woche von der Gastroöffnung geprägt, nur ich weiß mittlerweile, wie ich mich verhalten soll, weil ich habe mich wieder langsam aber doch an die Gastro herangetastet und bin jetzt schon mittendrin statt nur dabei. Und ich würde auch sagen, eine 4 von 5, weil es muss ja noch platzen nach oben sein.
Aber sind wir so unglaublich stumpfe Gemüter eigentlich, dass wir uns da so auf die Gastro stürzen? Was würdet ihr sagen?
Ja, komm, immer wenn es 7 Monate zu hat.
Ich würde sagen, nicht.
Und die Gastro ist halt einfach so ein österreichisches Ding. Ich glaube, vor allem in Österreich mit der Wiener Kaffeehauskultur und so weiter. Das ist halt einfach so ein Ding, was du sagen musst, hey, das trägt maßgeblich zum sozialen Leben bei und vor allem in Österreich.
Ja, ich meine, du hast mir heute antwortet schon im Auto beim Herfahren.
Ja.
Ich und der Konstantin für die Zuhörer, wir waren am Dienstag erstmals wieder gemeinsam was trinken und zwar nicht bei uns daheim. Genau in der gleichen Konstellation wie beim damaligen ersten Lockdown mit einem anderen Freund von uns. Und das Lachen ist aus Konstantin seinem Gesicht nicht mehr rausgegangen.
Ja,
er hat nur mehr geschmunzelt und ich auch. Ich war auch dann ein bisschen anschechert, muss ich sagen.
Aber und der Haro, das ist
also echt, mir das Sachen. Ist echt ein Träumchen, das ist echt ein Träumchen.
Na gut, ja, auf jeden Fall, sehr entspannt.
Na ja, gut, so viel dazu. Ihr werdet beide glücklich, ihr werdet beide happy. Ihr habt nicht gewusst, wie ihr euch verhalten sollt. Ähnlich ist es wahrscheinlich einem Piloten ergangen diese Woche. Weil wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr im Landeanflug von einem Nicht-EU-Staaten hört, Landung abbrechen, Bombenwarnung, Notlandung. Es geht, der Konsti schaut mich stutzig an.
Also ich weiß, um was es geht, keine
also,
Frage.
Cool.
Ich bin nur so mitgerissen von deiner Geschichte, dass ich einfach dich so,
Wahnsinn.
Also ich schau dich an, einfach, ich saug genau. Deine Information gerade auf.
Genau, aber nichtsdestotrotz, was sagt ihr zur Flugzeugnotlandung zu vermeintlichen in Belarus?
Lächerlich und schwach von der EU. Was zu verurteilen und zu sagen, hey, das ist aber schlecht und im Endeffekt Sanktionen zu setzen, die Weißrussland aufgrund des Rückhalts von Russland scheißegal sind lächerlich. Weil das war ein EU-Inlandsflug und der darf niemals runtergefangen werden von Haus aus. Beziehungsweise von Haus aus ist falsch gesagt, nachdem er ja weiß, was Lukaschenko mit seinen Kritikern gemacht hat in letzter Zeit immer und auch jetzt mit den Wahlen, die letztes Jahr waren, dass da auch ein bisschen Kontroversen waren und dass eine vermeintliche Bombendrohung auf einmal über weißrussischen Boden passieren soll, ist ja auch natürlich nicht völlig aus der Welt, aber sollte man auch hinterfragen. Und vor allem, wenn dann auf der Passagierliste dieses Flugzeuges ein bekannter regimekritischer Blogger aus Weißrussland sitzt, und zwar namentlich der Herr Roman Protasevich. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Ziemlich sicher nicht.
Mit seiner Freundin. Das
kennt keiner von uns.
Ich weiß nicht, da könnte man das so ein bisschen hinterfragen.
Und aber das ist ja, kritisierst du gerade so ein bisschen den Piloten oder die Entscheidung quasi zu landen?
Nein, ich kritisiere in dem Fall jetzt die EU.
Ich glaube, Piloten kannst du nicht kritisieren.
Das will ich jetzt auch nicht.
Wenn das wirklich stimmt mit den Kampfflugzeugen, was jetzt zurzeit noch unsicher ist, wahrscheinlich tendenziell eher ja, weil Weißrussland Nein sagt. aber ich weiß nicht, wenn neben mir irgendwelche Abfangjäger aufsteigen und ich Pilot wäre, würde ich auch lieber das tun, was die sagen.
Obwohl ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ob es da überhaupt dafür Abfangjäger braucht, weil ich denke mir, gerade als Pilot in so einer kritischen Situation, wo du halt einfach echt so Menschenleben quasi hinter dir mittragst sozusagen.
Nein, bräuchte es nicht, aber das ist halt der Nachteil.
Er ja schon im Landeanflug war.
In Kürze beginnen auf
Vilnius. Und nichtsdestotrotz war die litauische Hauptstadt näher.
Genau, Vilnius.
Vilnius
ist gut. Das ist ein gutes Intro jetzt. Man merkt, du wirst schon ein bisschen was getrunken.
Großartiges, ja. Als Minsk. Sprich, auch das hätte so im Endeffekt keinen Sinn ergeben. Und im Endeffekt hätte es dir auch einfach, wenn das mit der Bombendrohung wahr gewesen wäre, in Vilnius.
Vilnius, das ist nicht so schwer.
Vilnius.
Ja. Hast du noch nie? Das hört man doch, oder? Das
kann man, hast du niemals Hauptstadtkönig?
Ich wollte gerade sagen, ja, genau, in der Schule hat man noch irgendwie das.
Und verloren. Ja. Vilnius, cool.
Ja, jetzt ich spiele verloren.
Ich weiß nicht, ich kann nicht einmal Lettland, Litauen und
Estland.
Luxemburg. Na, Vilnius. Wäre das mit der Bombendrohung wirklich so real gewesen, hättest du die Dinge halt auch einfach in Vilnius abfangen können und hättest das halt nicht bis zum Gate rollen lassen, sondern fuhren draußen auf der Startbahn lassen. Weiß nicht, was da so Schema F ist, weil es wird jetzt nicht die erste Bombendrohung gewesen sein bei einem Flugzeug.
Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie sehr wir uns da jetzt aufhängen sollten, wie das jetzt genau zustande gekommen ist. Im Endeffekt ist es, glaube ich, relativ klar, dass dem Piloten, glaube ich, nicht so viel Schuld trifft, meiner Meinung jetzt auch nach, weil ich bin mir nicht sicher, ob wenn eine Regierung, ein Land mir als Pilot droht, irgendwas zu tun und das soll ich dann machen, würde ich, glaube ich, auch relativ schnell mal einknicken, weil ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen mehr Macht als ich an der Stelle. Und ich glaube, im Endeffekt geht es auch ein bisschen, was er Stampfer vorher angesprochen hat, um die Schwäche der EU, die so einfach so ein bisschen handlungsunfähig ist, ein bisschen.
Ja, das heißt handlungsunfähig, sie haben eh Sanktionen gemacht.
Naja, aber halt so.
Die Sanktionen ist halt Weißrussland scheißegal.
Ja, genau, es ist halt so dieses.
Unter Anführungszeichen Best Friend mit Wladimir Putin ist. Und ich meine, jetzt war zum Beispiel gestern auch eine Nachricht, die ich gelesen habe,
dass eine Auermaschine.
Auch nicht so, die sind gemeinsam Eishockey spielen gegangen jedes Jahr.
Der Lukaschenko hat zum Beispiel noch nicht die Annexion der Krim angekannt. So wie weitere russische Territorien. Das geht mit Putin zum Beispiel Murz gegen den Strich. Und auch sein derzeitiger Kurs, weil es der Lukaschenko halt um einiges offener macht, dieses Diktatorship-Ding, als der Putin. Und das geht mit Putin mittlerweile Murz am Zeiger. Mutmaßt man in Außenpolitikkreisen.
Naja, aber das Ding ist auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, dass zum Beispiel auch gestern ein Auerflug von Wien nach Moskau abgesagt hat werden müssen, weil eben die Auermaschine Weißrussland umfliegen wollte. Weil es ist ja auch so, ich habe.
War es nicht der Air France-Flug?
Kann auch sein, das war auf jeden Fall Auermaschine auch. Der ist abgesagt worden, der Flug, eben weil Russland die Flugroutenänderung, die 2 Tage davor noch okay war, nicht anerkannt hat. Und ich meine, es ist auch witzig, ich weiß nicht, ob ihr die Website kennt, Flightradar24. Ja, und ich habe die beim Arbeiten relativ gern offen und schaue halt immer wieder so drauf, so okay, was war das gerade für Flieger über mir und was weiß ich. Und da gibt es eine Funktion, die ganz links ist, die nennt sich Most Tracked Flights. Und ich habe es gerade live wieder offen. Und da sieht man die 5 Most Tracked Flights auf der ganzen Welt. Und die jetzigen Top 5 befinden sich alle über Weißrussland. jeweils mit 1300 bis 1700 Personen, die den beobachten. Und das finde ich auch ganz interessant, aber halt das.
Einer davon ist der Lukaschenko.
Ich habe gestern die Maschine von Putin beobachtet, weil er angeblich nach Weißrussland geflogen ist mit der Präsidentenmaschine. Na, aber das ist auch irgendwie von der EU dann verdammt schwach ist, weil ich meine, die EU weiß, sie können nicht unbedingt viel ausrichten gegen Russland. Und ich meine, das reden ja seit Jahren davon, dass Sanktionen kommen oder was weiß ich. Ja gut, was ist wirklich kommen? Nix.
Ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, die trauen sich halt einfach auch.
Ja, weil sie wissen, so, dass sie keine Meter haben, auf Deutsch gesagt.
Ja, beziehungsweise, ich meine, ich glaube schon, dass die Sanktionen, die gegen Russland verhängt werden, Wirkung zeigen. Weil Russland ist halt einfach wirtschaftlich, auch wenn es aufstrebend sind, das merken es. Das sagt da jeder Russe, der nicht offiziell der Regierung zugehörig ist. Aber, ich glaube, wenn, müsstest vor allem in so einem Fall mehr durchgreifen, weil das widerspricht allen internationalen Vereinbarungen zum Flugverkehr, die jemals getroffen worden sind. Und wenn du es wirklich aufgrund einer Bedrohung abfangst, dann hast du so nett, dass die Passagiere alle ausholst, beziehungsweise einen davon inhaftierst.
Ja, aber ich hätte auch gesagt, weg einmal jetzt von dem Flugspezifischen,
ja,
und zwar hin zum wirklichen Leidtragenden oder zu den zwei Leidtragenden der ganzen Geschichte, nämlich Roman Protasevich und seiner Freundin, die Sofia Sapega, die russische Staatsbürgerin ist, die auch inhaftiert ist in einem der berüchtigsten oder in dem berüchtigsten
Gefängnis
in Weißrussland, in Minsk. Sie wissen, also es weiß keiner, was sie ihr vorwerfen. Ihm ist es klar, was sie ihm vorwerfen, nämlich die Betreibung eines oppositionellen Blocks.
Er hat sie ja auch schon zugegeben mit halb geschminktem Gesicht, Nase, die nicht mehr so ausschaut wie vorher.
Richtig.
Und vermeintlichen Fleck im Gesicht, der von Schlägen kommt.
Ja, die Nase, also ich habe das Bürger vor, mit der Nase ist definitiv gebrochen, halt. Das sieht man ja auch, das hat auch sein Vater gesagt.
Also genau.
Die Nase ist hin.
Also ein klassisches Geständnis halt.
Ja, wie man es auch zum Beispiel aus Hongkong jetzt kennt in letzter Zeit. Ne?
Aber die Frage ist einfach, weil ihr vor kurzem das härtere Durchgreifen angesprochen habt, von der EU auch oder von anderen Staaten, was wäre das dann? Also was wäre ein Maß der Dinge, wo man sagen würde, okay, sowas geht nicht, wie kann man ein Exempel da statuieren, ohne halt irgendwie, weiß ich, einen kalten Krieg 2.0 hervorzurufen oder was auch immer.
Ja, also und genau das ist es und genau deswegen haben wir noch keine härteren Maßnahmen.
Ja, das ist halt so ein Problem, das ist halt so ein schmaler Grat, wo man halt dann auch ist und da frage ich mich halt einfach, wie lange kann das gut gehen, wie lange kann man sowas akzeptieren auch einfach und wie weit, weil es geht ja prinzipiell einfach um Menschenleben, denke ich mir, oder halt einfach um Meinungsfreiheit, um Werte einfach, die Europa vertritt irgendwie und das wieder damit irgendwie so ein bisschen untergraben.
Wenn es nur um Werte geht, die Europa vertritt, sage ich nur ja, weil nach den ganzen Protesten, die hier vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr und so weiter in Weißrussland waren, hat sich die EU ja auch nicht großartig eingemischt und sich nicht getraut, da großartig einzumischen. Und ich meine, klar wäre es eventuell wichtig, richtig gewesen, wenn sich die westliche, vermeintlich freie Welt da ein bisschen mehr äußert, ein bisschen mehr unterstützt und schaut, dass der bzw. diejenige, die die Wahl gewonnen hat, auch in das Amt kommt. Aber da war es noch kein EU-Bürger wirklich einmal involviert. Mhm. Wenn ein Flugzeug abgefangen wird, von einer EU-Hauptstadt zu einer anderen EU-Hauptstadt, dann schaut die Sache halt einfach doch ein bisschen anders aus.
Und das stimme ich dir auch vollkommen zu, weil ich habe auch das Gefühl, jetzt nicht zu sagen, das ist so ihre Sache sozusagen, wenn in Weißrussland jetzt Proteste sind, aber es ist doch bis zu einem gewissen Grad, denke ich mir, ihre Sache. Das ist einfach was Landinternes, die haben eine quasi praktisch eine Diktatur irgendwie da stehen, aber ich finde einfach diesen Schutz sozusagen eigentlich, den du durch die EU sozusagen hast, den so ein bisschen zu verlieren und auch so symbolisch sozusagen, finde ich unglaublich schwierig einfach. Ja. Und das gehört meiner Meinung nach zu wahren.
Ich meine, was ist ja auch das Ding, die EU ist ja fast bei jeder Sanktion, die sie setzen, relativ zahnlos. Schau die Annexion der Krim an, was wir gerade vorher angesprochen haben. Hätte so niemals stattfinden dürfen. Das ist, ich meine,
ja, wobei du auch sagen musst, die Ukraine ist kein EU-Staat.
Aber die Ukraine wird gefördert sehr wohl von der EU. Klar. Die kriegt ja auch EU-Geld.
Aber genau deswegen hat es der Putin auch gemacht. Weil der Putin dagegen ist, dass die Ukraine die Kohle kriegt, weil er Angst hat vor einer weiteren Osterweiterung. Die Ukraine ist ja auch kein NATO-Mitglied. Fragezeichen, ich glaube nicht. Also es würde mich stark wundern, weil wenn sie das sein wollen würden, wäre wahrscheinlich noch mehr besetzt von den Russen von innen, bevor sie diesen Beitritt abgeschlossen haben. Und da denkt man, ja, Sanktionen, ja, und wenn das die Vereinten Nationen verteufeln, okay, und eine EU mit den Werten, für die sie steht, verteufelt, okay. Aber es ist halt die Frage, inwieweit du dich da jetzt wirklich einmischt, wenn es kein Land ist, das in deiner Organisation mit dabei ist.
Naja, das ist auch schwierig. Man will halt auch nicht unbedingt, was heißt man will, aber das perfekte Beispiel dafür, eben sich viel zu viel einzumischen ins Weltgeschehen, ist die selbsternannte Weltpolizei, die USA, mit den Kriegen in Afghanistan, im Irak, in Vietnam damals, den sie auch verloren haben.
Ja, ich meine, Vietnam war jetzt kein Einmischen direkt in die Welt. Das war halt einfach dieser Stellvertreterkrieg.
Ja, aber das ist ja auch in Afghanistan. Das ist Russland gegen Amerika.
Genau, und das ist weniger aus dem Grund, sich da wirklich einmischen zu wollen, weil ich unterstelle den führenden Kriegstreibern der USA vieles, aber ist nicht unbedingt das ihr größtes Anliegen, das Wohlergehen der afghanischen, irakischen Bevölkerung ist. Da geht es alleinig um die Machtspielchen mit Russland bzw. mit China und so weiter. Aber ja, die haben sich eindeutig zu viel eingemischt. Auch Europa hat sich in der Geschichte viel zu viel eingemischt. Und es ist die Frage, inwieweit du die Werte deiner freien westlichen Welt verteidigst, wenn keins der dir zugehörigen Länder wirklich involviert ist.
Naja, aber in dem Fall ist es ja. Und ich finde, da sind deine Bürger involviert. Und auch wenn es nur so klein ist, ich finde nicht, dass man Menschenleben eben aufwiegen soll. Und dabei geht es einfach um was Stellvertretendes auch. Und ich finde, da ist einfach unglaublich schwierig. Ich meine, ich verstehe das mit...
Ist es mehr um die Annexion der Krim gegangen ist.
Ach so, okay.
Ja, nicht um den
Fluch. Um diesen Bogen vielleicht dann zurückzuspannen. Eben, ich finde, da ist es einfach ein Fall, wo man halt meiner Meinung nach härter durchgreifen sollte. Aber es ist halt einfach unglaublich schwierig, als zumindest so ein bisschen ein Pseudo-Pazifismus, den die EU vertreten will, irgendwie, damit halt einen Nicht-Pazifismus quasi zu bekämpfen. Da stelle ich mir schon wirklich ein bisschen schwierig vor. Aber ich denke mir, deshalb bin ich auch nicht wirklich Politiker. Ich muss dafür keine Lösung finden. Aber man soll es irgendwie, meiner Meinung nach.
Ich finde es gut, dass du es angesprochen hast, so ein Pseudo-Pazifismus. Ich meine, der größte Waffenlieferant, einer der größten Waffenlieferanten weltweit ist halt Deutschland.
So ist es, ja, absolut.
Mit der ehemaligen Verteidigungsministerin, die jetzt die EU-Vorsitzende ist, die Ursula von der Leyen. Ne? Auch eine, hat sie auch als Kriegstreiberin ein bisschen geschimpft.
Natürlich, es ist halt doch noch ein Unterschied zwischen einem Kriegstreiber und jemandem, der Kriegstreiber geschimpft ist, weil sie ist, glaube ich, keine Kriegstreiberin per se so. Sie ist halt jemand, der das so ein bisschen unter der Hand unterstützt. Dann bin ich doch noch froher, dass es jemand, der unter der Hand unterstützt, als einfach offen sagt, wir führen gegen dieses Landeskrieg, weil dann ist wirklich Krieg so, verstehst du? Also es ist halt so, da will ich doch noch eine Linie so
ziehen. Es ist sowieso diese Außenpolitik der EU, wo es nicht ganz... Wo du irgendwie immer so das Gefühl hast, sie wollen irgendwie, aber tun nicht ganz.
Ja, da müssen wir auch so ein bisschen einen Faden finden, glaube ich.
Weil ich denke es mal dann, aber wenn du da anschaust, was die Russen jetzt tun und was die Chinesen jetzt tun, mit dieser Impfstoffdiplomatie und was die spenden an ärmere Länder an Impfstoffen, wo wir sicher auch die Kapazitäten hätten und das einfach maßlos verkacken. Und klar orientiert sich das afrikanische Land eher Richtung Russland als Richtung Westen, wenn es die Impfstofflieferungen vom Partner X bekommt und nicht vom Partner Y bekommt. Was mich zum nächsten Thema bringt...
Stark, also diese Überleitung war die beste, muss ich sagen. Ja, war stark.
Nicht so Impffortschritt der ärmeren Länder unseres Globus.
Könnte ich da so ein Anfangsstatement von dir vielleicht haben? Was ist da so, warum hast du gerade dieses Thema so ausgewählt? Was ist da so dein
Motivation? Weil ich finde, dass diese COVAX-Initiative einfach nur heuchlerisch ist. Und weil es halt wieder so ein klassisch westliches Ding ist, dass wir viel zu sehr auf uns schauen, ohne es wirklich die globalen Probleme zu targetieren. Und ich glaube, dass uns genau das... dass wir denen jetzt viel zu wenig Impfstoff geben.
Würdest du mir die Initiative vielleicht kurz und knackig erklären, weil ich kenne mich damit tatsächlich wirklich nicht aus.
Prinzipiell ist es so, dass sich die Industriestaaten der Welt zusammengeschlossen haben, um ärmere Länder bei der Impfstoffbeschaffung zu unterstützen. Und wenn du jetzt den afrikanischen Kontinent anschaust, ist, glaube ich, 1% der Bevölkerung zurzeit voll immunisiert. dementsprechend kannst du ausrechnen, dass das alles so semi hinkert hat. Ich glaube, der Hintergedanke wäre gewesen, dass man wir als die reiche, also der reiche Teil der Welt, uns zu einem gewissen Grad immunisieren, Hausnummer 20%, dann schauen, dass sich die ärmeren Länder auch auf die 20% bringen und wir uns erst dann weiter impfen, wenn die dieses Level auch erreicht haben und so halt hin und her, dass die Impfstoffe zumindest einigermaßen fair verteilt werden und die ärmeren Länder unterstützt werden. Und nachdem wir jetzt in Österreich bei, weiß nicht, wie viel Prozent sind?
Ich glaube, ein Drittel waren wir letzte Woche.
Also ich glaube, sagen wir ein Drittel. Von 37, 38%.
Sowas und die bei, und die bei 1% sind, kannst du durchrechnen, dass das nicht ganz so hinhaut wie geplant. Und
aber finde ich auch ein bisschen problematisch, weil das ist halt, da kann ich auch so ein bisschen, wenn ich meine Gefühle erforsche, so wie man in Star Wars sagen wird wahrscheinlich, merke ich auch so ein bisschen, wo ich mir denke, so dann zieht sich so alles zusammen, wo ich mir denke, so, man soll halt den Impfstoff so ein bisschen hergeben, man will halt selbst geimpft werden, so ein bisschen, das soll halt sich sehr regional halt ändern irgendwie. Also ich kann schon so bis zu einem gewissen Grad irgendwo nachvollziehen, aber es ist halt, wenn man global denken will und eine globale Gemeinschaft schaffen will irgendwie, dann ist das halt einfach vorauszusetzen, dass es halt so eine Regelung zum Beispiel gibt.
Du kannst keine Pandemie beenden, wenn du einen großen der Weltbevölkerung einfach völlig außer Acht lässt. Und die Problematik ist halt die, dass sich es dann auf einmal doch jeder fürchtet und die Stimmen lauter werden vor den zunehmend auftretenden Mutationen.
das war eine epische Pause.
Ja, vor den zunehmend auftretenden Mutationen, die kommen. Und die können natürlich nur entstehen, wenn die Leute nicht geimpft sind. Dadurch verbreitet sich das weiter, entstehen da und dort Mutationen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Mutation B17XYZ33 kommt, gegen die weder AstraZeneca noch BioNTech Pfizer noch Sputnik V schützt. Und dann sind wir wieder am Anfang von dem Ganzen.
Ja, aber ich glaube, da geht es halt auch einfach um diesen massiven Mangel an Impfstoff, der im Moment noch herrscht. Einfach, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn einfach genug Ressourcen da sind, dass sowas zum Beispiel gut aufgeteilt werden kann. Also ich denke mir, dass es ein sehr utopisches Denken ist, dass die ganze Weltbevölkerung zugleich quasi aufgestockt wird. Weil wenn du es sehr regional anschaust, siehst du ja auch, wie bei uns einfach Leute halt bevorzugt werden, beziehungsweise Leute sich vordrängeln, vorschleichen können, pipapo. Aber grundsätzlich einfach, dass es halt das auch auf globaler Ebene einfach passiert irgendwie. Ja, und deshalb denke ich mir, wenn genug Ressourcen einfach da sind, dann kann ich mir vorstellen, dass es so fair sein kann.
Das Problem ist, dass sobald genug Ressourcen da sind, das vielleicht auch schon zu spät ist.
Wahrscheinlich, ja, also ich sage auch gar nicht, dass
es wir dann Mutation XY haben, ja, gegen die unsere Impfstoffe nicht mehr wirken und dann beginnt das Spiel von vorn.
Also ich finde, ich wollte gerade gar nicht so diesen realen Ansatz nehmen, sondern eher den philosophischen. Gut, dass die Philosophie nicht real ist anscheinend. nur eben, um zu sagen, dass wenn halt das gegeben wäre, dass es fair verteilt werden könnte, ja, sozusagen, dass es dann wahrscheinlich auch funktionieren kann. Dann ist dieser Neid auch nicht da, kann ich mir vorstellen. Dieser Neid zu sagen, ich kann es jetzt nicht an ärmere Länder weitergeben, weil ich einfach selber geimpft werden will, weil einfach diese Not da ist, dass ich selber quasi meine Gesundheit aufgeben muss, um Leuten, die es halt nicht so einfach bekommen können, das zu schenken, sozusagen. Ja.
Übrigens, ein kleiner Nachtrag zuvor, du hast recht gehabt, die NATO ist nicht bei der Ukraine, nein, die Ukraine ist nicht bei der NATO.
Alles klar. Oh, ja. Genau. Ja, na, aber Stampfl, hast du noch irgendwas zu sagen zum Thema Durchimpfung der ärmeren Länder?
Ich habe relativ wenig dazu gesagt und ich bin zu schlecht darüber informiert, als dass ich jetzt großartig irgendwelche gescheiten Töne darüber sprechen könnte.
Ja, wenn ich die kurz zusammenfassen darf, dieses COVAX-Impfprogramm ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe globalen...
Punkt!
Eine Katastrophe globalen Ausmaßes. Und ja, es gibt ja in letzter Zeit nicht nur Katastrophen globalen Ausmaßes, Katastrophen können ja auch länderspezifisch
ganz regional
sein. Auf nationaler Ebene, genau. Was für uns in Graz eine Katastrophe ist, tangiert Südafrika recht wenig. Was wir aber alle mitbekommen haben, war die Seilbahnkatastrophe. Ja, das Thema ist jetzt mehr oder weniger spontan reingekommen auf Wunsch vom Stampfl.
Ja, genau.
Deswegen hätte ich gesagt, Stampfl.
Ich erkläre mal,
nachdem
der Postel davon nichts mit.
Was ist passiert?
Also am Lago Maggiore, das ist in Südtirol, ist es in Südtirol noch? Ich glaube, also sind wir in den italienischen Alpen. Eine Gondel gewesen. Eine Seilbahn gewesen und da ist diese Woche eine Seilbahn mit 15 Personen abgestürzt und es hat 14 Tote gegeben und ein Junge hat überlebt, ein israelischer Junge, also ich glaube, die sind vor einigen Jahren nach Italien gezogen und seine Urgroßeltern waren zu Besuch und es sind alle tot von seiner Familie. Sie haben, also er hat überlebt, ist schon aufgewacht und sie haben es ihm zum Beispiel nicht gesagt noch, logischerweise. Und das Interessante an der Katastrophe ist ja eher, dass diese Katastrophe menschengeschaffen war. Und zwar hat der Seilbahnbetreiber...
Naja, zu teils menschengeschaffen, weil...
Nein, es, ganz.
Nein, es war ja wegen, einem, aufgrund eines Seilrisses.
Ja, und der Seilriss war ja, die haben gewusst, dass was fehlerhaft ist bei der Gondel. Die Firma Leitner, das ist eine Südtiroler...
Firma?
Eine Südtiroler Seilbahnfirma. Ähnlich wie die in Österreich ist die größte, die Doppelmayr in Vorarlberg. Mhm. Die haben ja weltweit bauen die Seilbahn und das gleiche ist Südtirol mit Leitner. Zum Beispiel das Skigebiet Kitzbühel kauft nur mehr Leitner-Gondeln und baut nur mehr Leitner-Seilbahnen. Und die haben Anfang Mai das komplette Seil Ultraschall geprüft und die haben die komplette Seilbahn geprüft. Und zum Beispiel einem Tag vor diesem Unglück jetzt ist die Seilbahn schon mal eine halbe Stunde gestanden. Und sie haben Ende April bewusst die Notbremse von einer Gondel, also es sind zwei Gondeln auf der Seilbahn, und von einer Gondel haben sie bewusst die Notbremse ausgeschalten, damit sie Stehzeiten verhindern. Sprich, damit im Falle eines Stehenbleibens, damit sie schneller anfahren kann wieder. Bewusst. Und aufgrund dieses...
Ja, aber hat man vom Seilriss jetzt davor schon gewusst oder nicht?
Nein, also die Firma Leitner trifft in dem Fall keine Schuld.
Okay, deswegen war es ja kein schon menschliches Versagen, aber nicht nur, weil die wären wahrscheinlich noch 20 Jahre so weitergefahren und es wäre keiner draufgekommen, dass die Bremsanlage einfach abgeschalten haben.
Da widerspreche ich dazu gerne.
Wäre das Seil nicht gerissen?
Da widerspreche ich dazu gerne. Es ist die Schuld von den Betreibern, von auch den drei Leuten, wie viele Leute auch immer davon gewusst haben, die haben 14 Menschenleben gewiesen. Und ich weiß jetzt schon, dass diese Menschen zu wenig, also viel zu kurze Haftstrafen kriegen werden. Weil ich habe mir dann auch diese Woche, nachdem ich durch das sozusagen wieder wachgerüttelt worden bin, habe mir dann auch andere Katastrophen in diesem Ausmaß angeschaut. Und ich bin dann zum Beispiel über Lassing gestolpert. Lassing 1998, der Einsturz der Talg, des Talgbergwerks in Lassing. Damals sind 10 Leute gestorben und aus dem Grund... Der originale Einsturz ist, dass sie die, ich glaube, das nennt man Sohlen, die Ebenen, ich bin mir nicht sicher, die Ebenen des Bergwerks. Und die oberste, da also muss mindestens 20 Meter bis 150 Meter von der obersten wasserführenden Schicht entfernt sein. Damals in Lassing haben sie 2 Meter eingehalten. Der Betreiber von dem Bergwerk in Lassing plus der Oberbergmeisterbeamte von Leoben, von dem Bezirk, haben, ich glaube, der eine der hat 5 Monate unbedingt bekommen und 10 Monate bedingt und der andere hat 6 Monate unbedingt und 10 Monate bedingt. Und das ist ja auch eine Frechheit. Ja. Das ist eine völlige Frechheit.
Ich will das jetzt nicht irgendwie relativieren oder was. Und die haben Scheiße gebaut und sollen dafür büßen. Nichtsdestotrotz, wenn es durch einen Seilriss verursacht wurde, das Ganze ist ja die Frage, vielleicht stelle ich mir das zu naiv vor, aber wenn da das Seil einreißt, die Frage, wie viel eine Notbremse...
Nein, du stellst dir das falsch vor. Du hast 3 führende Seile. Also so eine Gondelbahn, wie sie, oder so eine Seilbahn, wie sie in Italien ist, das gibt es zum Beispiel in der Steiermark auf dem Dachstein. Das heißt, wenn das Zugseil reißt, wie es in dem Dings der Fall war, hast du noch Tragseile. Und ich weiß nicht, das habe ich nämlich auch erst im Nachhinein
rausgefunden. Alles klar.
Die Gondel ist 400 Meter talwärts gerast auf dem Seil und ist erst bei der Stütze aus dem Seil gesprungen und dann erst runtergefallen.
Alles klar.
Die ist nicht abgestürzt sofort, sie ist zurück runter.
Und alles klar, ich habe gedacht, das ist ein Seil und das ist durchgerissen und deswegen hätte ich mich gefragt, was die Bremse bringt. Nein. So ist natürlich klar.
Und so ist es eben, bei manchen Dingen, so Naturkatastrophen, ist es halt, es ist eine Todesangst, die ein Mensch durchstehen muss. Beispielsweise, wenn jetzt die Gondel komplett reißen wird. Das ist ein Todes, wenn du jetzt genug höher hast und runterfliegst, dann lass es 2-3 Sekunden sein und dann bist du aber tot. Die Menschen, was ich mir dann im Kopf abgespielt habe, die haben mehrere Sekunden davor, sind einfach mit vollem Karacho in der Seilbahn, sitzend oder stehend, das Seil zurück runtergefahren. Und das sind ja Ängste, die man niemals erleben will. Und auch was relativ tragisch ist, was ich heute auch in einem Bericht gelesen habe, von nicht einer Quelle wie RTL oder was ich vorher auch gefunden habe, mit, dieser Mann ist schuld, nehme ein Foto von dem Betreiber, klassisch. Das ist völlig lächerlich. Und zwar, dass die Ersthelfer haben diesen 5-jährigen Bub, weil es haben ja 2 überlebt an sich. Mhm. Ein 9-jähriger, ein 5-jähriger und der 9-jährige ist gestorben. Am ersten Tag schon, am zweiten Tag. Und der 5-jährige ist gefunden worden in den Armen seines Vaters. Und das hat ihn wahrscheinlich geschützt und das hat ihn aus dem Leben gerettet. Dass er in den Armen seines Vaters war und dass er auf andere Menschen draufgeflogen ist und gedämpft worden ist, sozusagen der Fall davon. Das ist ja auch verdammt makaber. Und der kleine 5-jährige Bub hat mit einem Schlag seinen kleinen Bruder, seine Eltern und seine Urgroßeltern verloren. Ich meine, ich habe jetzt heute gelesen, dass es schon 3 Familien gibt, die gesagt haben, sie würden ihn adoptieren. Und dass das alles schon im Laufen ist und dass auch irrsinnig viele Hilfsangebote sind. Aber der wird sein Leben lang davon gezeichnet sein. Ja. Und das nur, weil 3 Leute von einer oder mehrere Leute von einer Bergbahngesellschaft geldgeil waren und einfach Geld über Menschenleben gestellt haben.
Um mich jetzt so ein bisschen da einzuklinken in die Diskussion, beziehungsweise den Vortrag eigentlich, weil diskutieren nur mal eher weniger. Ich hätte noch die Frage so ein bisschen in den Raum geworfen, dass ich mir denke, da ist es ja natürlich aufgeflogen mit der Notbremse und so. Aber grundsätzlich war der Fehler ja doch, das Seil ist gerissen, war ja nicht, natürlich extrem unschillig irgendwie, aber dass die Notbremsen halt nicht da waren, das war halt ein Zufall, ein vollkommener Zufall eigentlich. Und da frage ich mich dann auch, wie viele solche Dinge und wie viele Notbremsen wurden eigentlich deaktiviert in allen Seilbahnen?
Das ist die Frage, wie viele Notbremsen auf einmal letzte Woche doch wieder angeschaltet
wurden. Genau, aber einfach so diese Frage, dass einfach wie viel entscheiden sich dann wirklich gegen diese Sicherheitsmaßnahmen und wie viel fliegt dann einfach wirklich nicht auf?
Ich glaube, das ist in Ländern wie zum Beispiel Italien, die haben ja sozusagen ein bisschen eine Tradition, ist viel zu makaber gesagt, aber sie haben ja eine Geschichte von Seilbahnunfällen schon gehabt. Zum Beispiel, ich habe mir dann auch rausgesucht, 1998 der Seilbahnunfall von Cavalese. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitgekriegt habt, das ist der
Seilbahnunfall. Da war ich gerade so auf der Welt.
Ja, aber das ist der Seilbahnunfall mit den meisten Todesopfern in den letzten 50, 100 Jahren. Damals hat ein amerikanischer Kampfjet das Tragseil von einer Bahn durchgeschnitten. Der ist viel zu tief geflogen, beispielsweise.
Was? Ja. Das ist ja maximal.
Und das auch, ich habe mich dann auch immer erkundigt diese Woche, zwecks Sicherheitsstandards, Vergleich Italien zu Österreich, Seilbahnstandards, weil eben Österreich ja doch dafür bekannt ist, als Skination und als sehr viele Seilbahnen.
Quasi, ja. Und wir sind die Seilbahnnation sozusagen. Ja.
Sozusagen, genau. Also sagen. Und die Sicherheitsstandards in Österreich sind einfach, also ich glaube, da würde sich auch keiner trauen, sowas zu machen. Rein von den rechtlichen Folgen.
Ja, ich meine, aber da geht es mir gerade gar nicht so sehr um die Seilbahnen per se. Das ist natürlich ein blödes Unglück, dass das gerade passiert ist, sondern generell um solche Sicherheitsvorkehrungen. Du hast ja vorher auch ein Bergwerk zum Beispiel angesprochen. Denke ich mir da, wie viele aus Kostengründen, wie viele Sicherheitsvorkehrungen da umgangen werden einfach. Ja. Und dass dann halt einmal sowas auffliegt. Aber wie viele hundert oder wahrscheinlich sogar hunderttausende Sicherheitsvorkehrungen einfach ignoriert werden, weil es halt einfach Kosten spart.
Ja, ich meine, ich hab ein letztes Beispiel dafür. In Österreich hat es ja auch eine unter Anführungszeichen Seilbahnkatastrophe gegeben, 2001. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, von was ich rede. Von Kitzsteinhorn. Habt ihr das wisst?
Ja,
was? Damals sind ja über 150 Leute gestorben, weil ich meine, das ist auch eine der schwerwiegendsten juristischen Scheißereien, die Österreich jemals draht hat.
Schön formuliert, ja.
Na, ist wirklich so.
Ja, gut formuliert.
Weil ich mir auch eben die Woche dann darüber recherchiert habe. Und damals war schuld ein nicht sachgemäß oder nicht für diesen Verwendungszweck eingebauter Heizlüfter im Führerstand. Also der Berg, also der Zug ist bergauf gefahren und im talseitigen Führerstand hat sich eine Hydraulikleitung ist geplatzt und hat dann in Kombination mit diesem Heizlüfter sich entzündet. So, der Heizlüfter ist von einer deutschen Firma produziert worden, müsste den Namen jetzt gerade entfallen. Aber die österreichische Justiz oder die österreichischen Behörden wollten das zuerst nämlich auf die deutsche Firma für den Heizlüfter abschieben. Auch ganz witzig, diese Firma hat nach zwei, drei, vier Jahren verkaufen müssen, weil sie, das war sozusagen so ein Rufschaden, dass es nicht mehr gut gemacht werden kann und sie haben es halt an eine türkische Investmentholding verkauft. Und damals war es ja auch so, dass die Österreicher den Deutschen die Schuld in die Schuhe schieben wollten. Beispielsweise der damalige Verteidiger von der Seilbahn.
Rhetorische Pause.
Die kennen wir alle, weil er ist jetzt wieder angeklagt. Brandstätter. Brandstätter war damals Verteidiger. Und ich glaube, einer der Leiter der Ermittlungen war der Haslauer, der jetzige Landeshauptmann von Salzburg. Und der damalige Leiter der polizeilichen Ermittlungen ist jetzt einer der Chefs der Bundespolizei oder so irgendwie. Auf jeden Fall, es war damals einfach ein juristisch einfach ein völliges Hin und Her. Und die Opfer sind niemals gerecht entschädigt worden dafür. Ich meine, die Frage ist ja auch wieder, wie entschädigt man ein Menschenleben gerecht? Es gibt keine gerechte Entschädigung.
So, und bevor der Stampfel da ist, weiter philosophiert,
sorry.
Muss ich ihn unterbrechen. Und wir hören uns wieder nach einer kurzen Pause. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück nach dieser weiteren kurzen Pause. Und wir fahren fort wie Mustangfahrer mit unseren Kuriositäten. Matthias, hast du eine Kuriosität für uns?
Ich habe eine Kuriosität, ja, nachdem wir ein bisschen verwirrt und irre waren jetzt in dem zweiten Teil unseres Podcasts und ein bisschen neben der Spur, habe ich wieder mal, wie ich bekannt dafür bin, keine Ahnung, wie weit vielleicht, aber einen historischen Funfact von 1821 oder 1822, das ist nicht ganz überliefert. Und zwar, Beethoven verirrt sich bei einer Wanderung in Österreich. Weil er ohne Hut und in einem alten Mantel unterwegs ist, hält man ihn für einen Bettler. Ja, den echten Beethoven.
Ich glaube, den echten Bettler.
Noch besser, er wird verhaftet. Und zwar, dass er der berühmte Komponist ist, glaubt man ihm nicht. Der Polizeichef...
Aber warum wird er verhaftet? Weil er ein Bettler ist und Bettler wäre ein Grund, sich einfach...
Ja, vielleicht war das damals, das war ihn, keine Ahnung.
Okay, es hat einfach gut, dass sich gern Bettler verhaftet.
Und zwar hat damals, ich weiß, von wem, wer das genau gesagt hat, ist nicht ganz überliefert, aber ich schätze mal, dass es vom Bürgermeister kam. Und zwar, ein Lump sind sie. So sieht der Beethoven nicht aus. Kurz vor Mitternacht kam dann der Musikdirektor von Wiener Neustadt und hat die Identität bestätigt. Ja, der Bürgermeister hat sich den nächsten Tag entschuldigt. Aber das ist die Story, wie Beethoven eine Nacht im Häfen verbracht hat, weil er ausgeschaut hat wie ein Bettler. War er wahrscheinlich nicht, weil er sehr wohlhabend war. Danke.
Bitte. So, meine Kuriosität für heute, es zieht sich wieder alles, also es geht wieder alles ums Impfen. Impfen. Und habt ihr mitbekommen, was der nächste Schritt in Italiens Impfplan ist, um cool und hip die Jugendlichen zu erreichen.
Oh ja, Discos-Impfen, geil.
HC Strache macht seine Rap-Videos, um die Jugend zu erreichen. Italien impft in Discos. Wollen, um die Jugendlichen zu erreichen, mit ihrem Impfprogramm bald in Diskotheken impfen. Und keine Ahnung, dann bestellst du halt als Beigetränk zu deiner Flaschen Belvedere zweimal Astra und zweimal Pfizer dazu und 4 Red Bull. Finde ich ehrlich gesagt echt gelungen und ich meine, ich weiß nicht, wie das hygienetechnisch hinhaut und wie die Discos dort in Italien ausschauen, aber ich will nicht wissen, was du alles einfängst und ich glaube, das ist Corona dein geringstes Problem, wenn sie jetzt im Revo stehen würden und anfangen würden zu impfen.
Wie schaut es aus mit dem Kotto?
Ich weiß nicht, da war ich noch nicht drin.
Ist ja die feine Gesellschaft.
Und genug Mediziner.
Wobei, na, jetzt wollen sie auch 12- bis 15-Jährige testen. Ja? Sprich, auf ins Impfen. Motion.
Den haben nur echte Grazer verstanden, den Witz gehört.
Auwe. Na gut, mit diesem letzten Joke für diese Folge verabschieden wir uns wieder. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Matthias.
Danke.
Danke.
Ah, danke auch, Tobi.
Ich bedanke mich auch bei dir, Tobias.
Ich bedanke mich auch bei dir, Konstantin.
Danke.
Vielen lieben Dank, Jenny, die uns schon den ganzen Abend lang anlächelt, beliebäugelt, uns lauscht, unser größter Fan.
Ist 16.30 Uhr für dich schon Abend? Bist du so alt, Tobi?
Ja, wusste ich.
beantworte diese Frage.
Die Pandemie hat mich alt gemacht. Nichtsdestotrotz, folgt uns auf Instagram, um zu sehen, wie der Konsti nichts postet. Folgt uns zur Playlist, um zu sehen, wie der Konsti unsere Songs der Woche nicht hinzufügt. Folgt uns auf Twitter, um zu sehen, wie der Stampfl und ich nach 6 Monaten Podcast immer noch keinen einzigen Post verfasst haben. Oder spendet uns was auf PayPal. Wir hören uns nächste Woche nicht, weil ich bin im Urlaub, der Stampfl vermutlich auch. Wir machen eine Woche
Pause. Ich bin auch im Urlaub. Hallo.
Okay, cool. Konsti ist auch im Urlaub. Wir machen eine Woche Pause und starten in 2 Wochen wieder voll durch mit Die Mitte, die keiner braucht. Bis dahin, Baba.